Sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen. Das Semesterthema Christsein in der Krise und aus der Krise. Also die Krise ist ja etwas, das ohnehin immer da ist. Aus Katastrophen und Krisen zur Auferstehung habe ich dann als Thema ausgemacht mit der Frau Großebner. Ich erzähle Ihnen kurz von meinen letzten 24 Stunden. Gestern Abend, als ich heimgekommen bin, ich habe seit einiger Zeit ein Elektroauto und ich stecke es an, denke mal, das geht ganz gut, über Nacht ist der Stecker kaputt. Ich habe dann um 10 am Abend noch irgendwie mit einem Verlängerungskabel was legen müssen, wo ich dann mit 1,5 kW das Auto so weit geladen habe, dass ich heute aus Mariansbach zumindest bis in den Westen Wiens kommen konnte. In der Früh, ich habe zum Glück als Erster geduscht, ruft mir meine Frau zu, das Wasser ist zu kalt, ich schaue zur Therme hinunter, ist tatsächlich die Therme kaputt. Nachdem vorgestern der Installateur da war, weil es in die Therme hineingetropft hat und wir einen Kurzschluss im ganzen Haus gehabt haben. Normalerweise, wenn ich hier bin um 9, setze ich mich vorher ins Stiglas und schaue mir den Vortrag noch einmal an. In der Nacht ist mir eingefallen, das ist eine Alterserscheinung, ich sollte noch etwas ändern an dem Vortrag, das mache ich lieber daheim als im Stiglas. Bin daher sehr spät gekommen, was an sich kein Problem ist, aus der U4 hinaus und in den 71er hinein. Nur war es nicht der 71er, sondern der 2er und der ist nach Dornbach abgebogen. kein Problem, beim Rathaus draufgekommen, also auf der hinteren Seite vom Rathaus draufgekommen. Kein Problem durch den Rathauspark, der ist gesperrt, weil da gerade gebaut wird. Ich muss also wieder hinaus Richtung Parlament, Richtung Ring, denkt man, kein Problem, hinterm Burgtheater vorbei, da ist eine Riesendemonstration, alles abgesperrt, auch für Fußgänger. Also wieder hinaus auf den Ring und dann ruft noch Michael Lander an, er braucht dringend ein paar Tipps für einen Vortrag. Und so bin ich dann, haben wir gedacht, ist egal, ich rufe die Frau Dr. Großebner an, ich möchte sie anrufen, ich habe ihre Telefonnummer nicht. Und so bin ich dann irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, das kann man so ohnehin nur mehr mit Humor nehmen. Ich habe mir gedacht, naja, ohne mich können Sie eh nicht anfangen, also insofern versäume ich auch nichts. Bei Katastrophen und Krisen ist für mich ein sehr interessanter Aspekt immer gewesen, was davon ist morgen, in einer Woche, in einem Monat, in 10 Jahren, in 100 Jahren noch ein Thema. Das mit der Therme wird sich möglicherweise geben, weil der Installateur, in Klammer, Unglück ist manchmal auch Glück, hat vor kurzem Firma gewechselt, hat noch keine neue und er kann heute um 2 Uhr zu uns kommen und wird es hoffentlich reparieren. Und sich auch übrigens den Geschirrspüler noch anschauen, der hat seit gestern im Ablauf ein Problem gehabt. Meine Frau hat gesagt, sie kann das schon, sie hat dann zerlegt, den unteren Abflussteil nicht mehr hineinbekommen, aber das wird der Installateur dann auch ganz gut schaffen. Gerade bei diesen alltäglichen Kleinigkeiten ist es ja tatsächlich so, dass die sind schon in einer Woche oder einem Monat irrelevant. Bei den großen Katastrophen und Krisen sieht es ganz anders aus, aber wir sind im Krisenthema, wir sind im Katastrophenthema bei den Wesensmerkmalen des oder auch meines Christseins. Was meine ich damit, wenn wir das Thema eintauchen? Krisen, ja, ich habe das also Wesensmerkmal genannt, Krisen, Katastrophen gehören dazu. Ich habe hier ein relativ junges Bild, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, des Ausgrabungsleiters von Pompeji. Ein hochinteressanter, relativ junger Archäologe, erstmals ein Nicht-Italiener, also auch die Italiener sind also drauf gekommen, dass es manchmal auch außerhalb Italiens wissenschaftliche Qualitäten gibt. Und das Interessante ist, er legt unter anderem in seiner Forschung den Blick auf die kleinen Themen des Alltags. Der hat hier bei dieser relativ berühmten Civita Giuliana, das ist also leicht außerhalb von Pompeji, eine äußerst bombastische Villa, hat man ein Zimmer entdeckt, das sogenannte Zimmer der Sklaven. Das ist das normale Leben der Menschen vor 2000 Jahren gewesen. Ein Zimmer mit einer Größe von 16 Quadratmetern, Man sieht drei Becken, der Erhaltungszustand ist wie bei all diesen Dingen, die da verschüttet wurden. Das ist eine ganz besondere Konstellation. Das ist ja, nachdem die Menschen, die meisten erstickt waren, ist eine heiße Gaswolke gekommen mit 400 Grad, hat praktisch alles, was irgendwie organisch war, verbrannt und es sind Höhlen entstanden und die hat man dann später mit einem speziellen Gipsgemisch ausgegossen. Das heißt, man kann hier Rückschlüsse machen auf sehr viele Dinge. Dieses Zimmer, wie gesagt, 16 Quadratmeter, möglicherweise das Zimmer einer Sklavenfamilie, drei Betten, zwei davon 1,70 Meter groß, das heißt die Menschen, die da drinnen gelegen sind, vermutlich 1,60 oder kleiner, und ein etwas kleineres mit 1,40 Meter. Daneben noch acht Amphoren, das heißt man hat dieses Zimmer, weil es offensichtlich für die Familie ohnehin zu groß war, noch als Lagerraum benutzt und wenig Habseligkeiten unter den Betten. Das heißt, die Normalsituation der Menschen auf diesem Planeten immer, und zwar Großteil der Menschheitsgeschichte, war ein äußerst karges Leben in äußerst prekären Situationen. Man kann da jetzt noch sehr viel dazu sagen, auch diverse Rückschlüsse. Interessant ist, dass wir sehr, sehr häufig im Geschichtsunterricht, das hat also erst dann so in den, ich glaube in den 80er, 90er Jahren sich geändert, diesen Fokus auf die Sieger, auf die Krieger, auf die Könige, auf die Reichen, und das ist auch wichtig. Bertolt Brecht hatte da in seiner zynischen Art mal auf diese auf die Aussage, Cäsar hat Gallien erobert, gesagt, er wird doch wenigstens einen Koch dabei gehabt haben. Ja? Also so dieser Blick auf die Kleinen, der geht uns weitgehend ab. Die Geschichte der Menschen ist eine Geschichte von Armut, von Not und Katastrophen. Jetzt werden Sie sich denken, es geht ja heute irgendwie um Hoffnung auch. Ja, das stimmt, aber wir tauchen zuerst in die Katastrophen ein. Auch wenn wir heute in die Nachrichten schauen, ich weiß nicht, ob Sie sich das noch antun, heute haben wir ja die Möglichkeit gehabt, also ab 6 Uhr haben wir ja relativ auf Ö1 relativ ausufernde Nachrichtensendungen, das Frühjournal, dann das Morgenjournal, dann was um 8, das wird zwar wiederholt, aber es kommt dann komprimiert noch einmal. Die fröhlichste Meldung des Tages war doch die, dass Donald Trump jetzt definitiv antreten wird, wenn es nicht zu einer biologischen Lösung bei diesen nicht mehr ganz pubertären Knaben kommt. Auch wenn ich mir das heute im Caritas-Bereich anschaue, in meinem beruflichen Umfeld, in dem ich seit mehreren Jahrzehnten tätig bin, ist es etwas, das auf den ersten Blick sehr viel Bedrückendes hat. Wir sind gerade beim Vorbereiten der Sommerkampagne mit dem Schwerpunkt Südsudan. Wir haben nach wie vor die Ukraine-Krise, wo wir als Caritas einerseits sehr, sehr stark mit Projektpartnerinnen und Partnern in der Ukraine tätig sind und schon sehr, sehr lange waren, schon seit den 90er Jahren dort tätig gewesen sind. Das heißt, wir kennen auch viele Menschen dort persönlich. Auch die Menschen, die aus der Ukraine kommen, mit einer Fülle von Problemen. Die Personen, die ja noch relativ gut ausgebildet sind, praktisch kaum Jobs finden. Ich weiß nicht, ob Sie die Nachrichten mitbekommen haben, auch aufgrund der gesetzlichen Situation. Es ist natürlich die Sprache, es sind natürlich Integrationsthemen, es ist natürlich die Frage der Kinder, es sind auch Menschen, die hergekommen sind, dann gedacht haben, sie hätten doch eine Zukunft in der Ukraine und dann wieder zurückgekommen sind, weil sie einfach gesagt haben, in dieser Situation, vor kurzem war in Kiew der 1000. Raketenalarm seit Kriegsbeginn. In dieser Situation können sie nicht leben und wenn sie hier einen Job finden, können sie nicht annehmen, weil aufgrund der gesetzlichen Situation sie dann sofort alle ihre Flüchtlingszuwendungen verlieren würden. Das ist ohnehin nicht viel, das ist 150 Euro fürs Wohnen, 260 fürs Essen und dann eine gewisse Unterstützung für Kinder. Aber wenn man einen Job findet und man muss dann aus der Einrichtung heraus, kann man den Job nicht annehmen, wenn man sagt, ab morgen brauche ich eine Wohnung, für eine Wohnung brauche ich Kaution, brauche Miete. Das heißt, wir haben hier eine unglaubliche Fülle an Schwierigkeiten, eine psychologische Beratung mit unglaublich ergreifenden, berührenden, tragischen menschlichen Schicksal, die uns wahrscheinlich auch deswegen so nahe gehen, weil das relativ nah ist. Also wir denken ja manchmal noch altösterreichisch, der Westen der Ukraine war bekanntermaßen bis 1918 ein Teil Österreichs, der uns nicht so bewusst ist. Wir denken eher, wenn wir nach Grado fahren, schade, dass wir das dort aufgegeben haben. Aber dennoch, und damit biegen wir so in diesen Hoffnungsaspekt schon noch ein, es ist ein Strom des Elends, aber es ist auch ein gewaltiger Strom und ein Meer der Solidarität, der Hilfe, des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Es sind einfach tausende Menschen, die hier helfen. Es ist eine viel größere Anzahl von Menschen, die hilft, als die Hilfe braucht. Und das gibt einfach sehr, sehr viel Hoffnung. Abgesehen von den weltlichen Themen, auch in der Kirche, wir können jetzt jammern über die derzeitige Kirchensituation, wir können jammern über den Schwund des Kirchenbesuchs. Ich komme noch aus einem sehr, sehr katholischen Winkel unseres Landes, aus der Nachbardiözese, in der St. Pöltener Diözese. Wir hatten heuer in 2 Volksschulklassen insgesamt 6 Erstkommunionkinder. Wir waren bisher, das war immer eine satte zweistellige Anzahl. Auch sonst gibt es eine ganze Reihe von Themen, wo wir sagen, naja, da steuern wir auf massive Probleme zu. Wenn wir aber uns anschauen, was kommt uns so in den nächsten Wochen entgegen, am Anfang, die Urkatastrophe, könnte man sagen, war der Karfreitag, oder wenn wir im Leben Jesu nochmal weiter zurückgehen, also auch sein gesamtes Leben war schlichtweg über weite Passagen von großen Krisen und Katastrophen gesorgt. Also die Weihnachtsgeschichte, wer möchte schon in einem Stall sein Kind auf die Welt bringen oder auf die Welt kommen. Das heißt, so dieser Aspekt von Krise und Katastrophe und zugleich Katastrophe hat nicht das letzte Wort. Das ist so die Urgeschichte, die Urerzählung, das Urnarrativ des Christlichen. Aber wenigstens was früher deutlich besser oder auch nicht, das müssen wir uns, denke ich, schon auch vergegenwärtigen, wenn wir einen Blick auf die heutige Zeit schauen. Die extreme Armut, und zwar unter extremer Armut meinen wir, tatsächlich nicht genug zu essen zu haben. Das war der Normalfall für die meisten Menschen, ist heute nur mehr, unter Anführungszeichen natürlich 9%, oder die Menschen, die hungern, die wirklich tatsächlich Tag für Tag zu wenig zu essen haben, sind etwa 870 Millionen Menschen. Das ist zu viel, keine Frage, aber es waren noch nie weniger als 10% der Menschen, die in ihrem Leben hungern mussten. Ich weiß nicht, ob das Hoffnung gibt. Es gibt ungefähr 2,5-mal so viel Adipose wie Hungernde auf der Welt. Auch das gab es noch nicht. Das ist jetzt vielleicht nicht die wunderbare Botschaft, gerade in unserem Land, aber auch das ist also grundsätzlich mal ein Zeichen von steigendem Wohlstand. Die Lebenserwartung gewaltig gestiegen, das ist die Lebenserwartung bei der Geburt. Wenn man die frühe Kindheit herausrechnet, war es früher schon etwas höher, aber wenn wir überlegen, noch vor 150 Jahren war das in etwa 40 Jahre, heute ist es im Schnitt 80 Jahre, beziehungsweise wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr, sehr hoch, dass man auch über 90 oder sogar 100 werden kann. Die Alphabetisierung, vielleicht denken Sie sich, warum beschäftigen wir uns heute mit künstlicher Intelligenz, wo es so wenig natürliche Intelligenz gibt, aber trotzdem ist auch die Alphabetisierung ein nicht uninteressanter Aspekt. Fast 9 von 10 Menschen auf diesem Planeten können lesen und schreiben. Also das ist jetzt nicht, Sie können glauben, das ist wirklich Österreich, weil da gibt es so viele Analphabeten. Wir wissen, es gibt viele funktionale Analphabeten, die im Schulwesen zu tun gehabt haben. Die wissen das, wobei wir manchmal selber wahrscheinlich zu funktionalen Analphabeten werden, wenn wir irgendwelche Rechtsschreiben bekommen oder auch wenn wir diese Beipacktexte von Medikamenten lesen müssen. Eine der erfreulichsten Entwicklungen ist die Kindersterblichkeit. Global ist es, auch das ist natürlich noch, also 4 von 100 Kindern sind natürlich zu viel, aber auch das muss man sich anschauen, das ist natürlich eine gewaltige Entwicklung. Also das bis ins 18. Jahrhundert, bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, war selbst bei Aristokraten die Kindersterblichkeit sehr, sehr hoch. Ich glaube, ein Beispiel, das mich immer wieder stark begleitet, weil ich seine Musik so liebe, Johann Sebastian Bach, 10 seiner 20 Kinder haben die Pubertät nicht erlebt. Und der war, er war jetzt nicht reich, aber der war durchaus gut situiert. Das heißt, das hat relativ wenig Einfluss gehabt. Und generell haben wir einen allgemeinen Zugang zu Medikamenten und medizinischen Leistungen. Auch das müssen wir uns bewusst machen. Ein Obdachloser in unserer Einrichtung Gruft hat heute eine bessere medizinische Versorgung als ein Aristokrat des 17. Jahrhunderts. Wobei die medizinische Versorgung des 17. Jahrhunderts für Aristokraten vermutlich lebensverkürzend war. Das müssen wir schon auch... Also historisch ein ganz berühmtes Beispiel, das mich immer so fasziniert, Ludwig XIV. Ist ja der einzige französische König, der von einem Urenkel nachgefolgt wurde, also ihm ist sein Urenkel, weil dieses Monatliche zur Ader lassen hat er mit seiner unfassbar robusten Gesundheit überlebt, seine Kinder und Enkel allesamt nicht, also die Erbberechtigten. Das heißt, das Monatliche zur Ader lassen ist vielleicht auch nicht das ganz Glückliche, oder wenn Sie sich beschäftigen mit der Geschichte des Blutspendens, also wie man in der Renaissancezeit einen Papst umgebracht hat durch eine Frischzellenkur, und man hat 7-, 10-jährige Knaben, hat man das Blut abgezapft und den Papst eingefüllt, alle 8 sind gestorben. Oder Lokalkolorit, der Zahnbehergott, also wenn Sie sich, mein Zahnarzt hat da offensichtlich so einen leicht zynischen Charakter, in seinem Warteraum sind so historische Instrumente, das ist der Tag, wo ich preise, im Jahr 2024 zu ihm gehen zu können und nicht zu früheren Zeiten, wo ein Schmied oder sonst jemand dann Zähne gezogen hat. Oder wo man einfach zum Zahnweh-Herrgott gegangen ist. Das sind so allgemeine Entwicklungen. Was aber trotzdem immer schlechter wird, man kann in der Nacht, wie meine Schwiegereltern sagen, nicht mehr auf die Straße gehen. Wenn wir uns die Kriminalität in Österreich anschauen, ein Jahr, das ich nicht erlebt habe, das knapp vor meiner Geburt war, im Jahr 1960, das möglicherweise manche von Ihnen nicht nur sondern auch überlebt haben, muss man sagen, wenn man sich die Zahl anschaut, das sind nur die tatsächlichen Verurteilungen, 125.000. 125.000 Verurteilungen im Jahr 1960 bei deutlich weniger Menschen. Also ich glaube, das waren damals so zwischen 6 und 7 Millionen. Und da sind wir heute bei ungefähr einem Viertel. Und da kommt noch dazu, dass es eine ganze Reihe von Straftatbeständen gibt, die es im Jahr 1960 noch nicht gegeben hat. Also die Cyberkriminalität hätten sie damals gut versuchen können, wäre ihnen nichts gelungen. Der Neffen- und Enkeltrick am Handy, das ist alles damals noch nicht gegeben. Diese Zahl korreliert übrigens mit der allgemeinen Wohlstandsentwicklung. Also Verbrechen ist immer ein Armutsphänomen, wie wir es jetzt am ärgsten in Haiti mitbekommen oder in anderen armen Ländern. Je ärmer die Menschen sind, desto mehr Verbrechen gibt es. Sobald man etwas zu verlieren hat, sobald man das Gefühl hat, ich habe Anteil am gerechten Leben, es ist zwar bis vor einem halben Jahr hätte man sagen können, naja gut, so reich wie der Benko bin ich nicht, inzwischen sind wir alle reicher als der Benko. Das heißt, das kann sich natürlich auch im Sinn des Evangeliums von den Ersten und den Letzten relativ schnell auch ändern. Tatsächlich ist es so, dass wir derzeit in einem Zeitfenster und in einem historischen Raum leben, der so positiv ist wie noch nie, aber das habe ich an dieser Stelle schon einmal gesagt. Ganz grundsätzlich, und ich möchte das jetzt auf drei Ebenen verfolgen, das ist einerseits von der allgemeinen Entwicklung der Welt, zweitens aus der theologisch-philosophischen Richtung. Und drittens von den Erkenntnissen moderneren Erkenntnissen der Wissenschaften. Ich finde das nämlich auch sehr, sehr, sehr hochinteressant, wie sich hier fast, könnte man sagen, Wissenschaft und christliche Mystik küssen. Von unseren jüdisch-christlichen Verständnissen, das müssen wir uns, glaube ich, sehr, sehr bewusst machen, auch wenn Papst Benedikt XVI. Einmal gesagt hat, wir sind alle Griechen und damit gemeint hat, unser theologisches Verständnis, unser christliches Verständnis hat als zwei große Einflüsse natürlich das jüdisch-christliche Erbe, aber auch das Erbe der griechischen Antike, der griechischen Philosophen. Und mit der griechischen Philosophie ist ein Aspekt hineingekommen, der zutiefst unchristlich ist, nämlich der Dualismus, die Dualität zwischen Gut und Böse auf der ethischen Ebene, zwischen Materie und Geist und so weiter. Im griechischen Dualismus, der letzten vorchristlichen Jahrhunderten entstanden ist, im griechischen Dualismus hat man die Erklärung gesucht für Dinge, die passieren in der Welt, die nicht erklärbar sind. Es ist ja sehr interessant, dass also Buch Hiob markiert das ja auch jetzt geisteshistorisch sehr interessant. Früher ist man davon ausgegangen, den Guten geht's gut und den Bösen geht's schlecht. Irgendwann ist man draufgekommen, das stimmt nicht. Also man muss jetzt nicht mit den 68ern sagen, only the good die young. Also es stimmt zum Glück nicht, dass nur die Guten früh sterben, aber es ist sehr wohl die Erfahrung, die wir haben, dass Menschen, die grundsätzlich gut sind, dennoch sehr, sehr viel Leid zu gewärtigen haben. Und vor diesem Hintergrund hat sich der griechische Dualismus zugespitzt, sodass dann am Ende ein Gegenüber von Gut und Böse gestanden ist. Ich würde sagen, naja, das haben wir ja im Christentum auch, da gibt es ja diesen großen Endkampf, diesen endzeitlichen Kampf. Das ist im Spätjudentum aufgekommen, so ein apokalyptisches Denken ab dem 3., 4. vorchristlichen Jahrhundert im Zusammenhang mit einer ganzen Reihe von historischen Katastrophen, die das Volk Israel heimgesucht haben. Und da ist man dann davon ausgegangen, am Ende wird es zu einem großen Crash kommen, zu einem großen Kampf Gut gegen Böse. Demgegenüber hat aber die jüdische Lehre, und das hat das Christentum übernommen, immer daran festgehalten, dass es das absolute Gute gibt. Die Welt ist absolut gut geschaffen. Oder philosophisch ausgesprochen, Thomas von Aquin, der ja dieser Tage seinen 750. Todestag, jetzt hätte ich gedacht, begeht, ist natürlich falsch, also dessen Todestags wir gedenken, wenn man sich so in stilistische Schachtelsätze flüchtet. Thomas von Aquin hat gesagt, ens et bonum convertuntur. Das heißt, das Sein und das Gute gehen ineinander über. Das ist eine Grundlage jetzt, unabhängig davon, wie wir uns das Göttliche vorstellen, ob wir eine sehr bildliche Vorstellung haben oder eine von den Ikonen geprägte, ob wir einen Blick auf die Natur haben als Umwelt oder als Schöpfung. Die Grundidee dahinter ist, es ist alles gut. Das Sein, das absolute Sein, das im Letzten natürlich unvorstellbar ist, ja, wenn wir glauben, wir haben wir es nicht, sagt Augustinus. Also wenn wir davon überzeugt sind zu wissen, was will Gott und wie ist Gott, dann sollen wir uns sicher sein, das ist er nicht. Das muss man all jenen sagen, die aus religiösen Überzeugungen glauben, legitimieren zu können, dass man andere Menschen umbringt, oder die sagen, Gott hat diese oder jene modische Vorschrift, speziell für Frauen. Da wäre Augustinus sehr, sehr vorsichtig gewesen. Nach unserer zentralen, auch in das europäische Denken eingesickerten Denkkategorie ist das absolute Sein und das Gute gehen ineinander über. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, ist die Beziehung zum Guten die Grundlage unserer Existenz. Und das ist jetzt schon ein Schritt aus dem Philosophischen heraus. Ich habe jetzt vor kurzem noch dazu in den USA den Viktor Frankl gelesen, das ist jetzt das trotzdem Ja zum Leben, sagen neu erschienen unter einem anderen Titel, aber die Texte sind nach wie vor faszinierend. Ich weiß nicht zum wievielten Mal, ich sage jetzt noch dazu in den USA deswegen, weil dort grundsätzlich, jetzt kann man über die USA viel Schlechtes sagen, aber grundsätzlich so eine positive Stimmung da ist. Also wenn man in irgendeinen Laden hineinkommt, es ist immer, how are you guys doing today? Also das wird bei uns niemanden was interessieren, und bei der Einwanderungsbehörde wird man gefragt, warum man kommt, und ich sage, ich besuche meine Kinder, und die Polizistin dort fragt, naja, wie es ihnen geht, sage ich, super, nur mir geht es schlecht, weil als potenzieller Opa warte ich schon ewig drauf, dass sie endlich weiter tun, aber sie tun nicht, und die Polizistin sagt, auch mir geht es ganz genauso. Ich habe einen 30-jährigen Sohn, der lebt seit 8 Jahren in einer Beziehung, und die wart seit 8 Jahren auf Enkel. Das wird bei uns nie passieren. Das heißt, es ist eine gewisse Grundstimmung, die positiv ist. Und habe dort den Viktor Frankl gelesen, und das ist ja so unfassbar faszinierend, wie er in diesem Buch eine Verschriftlichung von Vorträgen, die er wenige Monate nach Kriegsende gehalten hat, also weniger als ein Jahr, nachdem er sich dahin geschleppt hat im KZ und nicht gewusst hat, werde ich überleben, wie er so schildert, die größte Hoffnung, die man hat, wird am Abend in der wässrigen Suppe vielleicht ein Erdapfel schwimmen. Und Viktor Frankl hat das so stark herausarbeitet, dieser Zug des Menschen zum Guten, davon überzeugt zu sein, es hat einen, wer das dann sagt, einen Sinn im Letzten, und diesen Sinn durch das Gute, durch das Streben nach dem Guten auch begründet. Das ist so ein Schritt aus diesem Philosophen hinein in eine durchaus schon auch wissenschaftlich zu begründende Meinung, weil sich ja einfach zeigt, was eine, ich meine, eine eigene, mit der Logotherapie, eine eigene Denkschule psychotherapeutischer Art begründet, und dass sich damit unglaublich gut arbeiten lässt. Ich finde es auch so interessant, dass mit Frankl der Blick von der menschlichen Psyche weg vom Negativen, also wie kann ich Krankheiten heilen, wie kann ich Traumata heilen, wie kann ich die verschiedenen Verletzungen, Neurosen und so weiter, wir sind auch ganz in der Nähe von Freud, von dem er immer gesagt hat, naja, so gut war der ja nicht, in Wien blieb ihm ja damals gar nichts anderes über, als die Neurose zu entdecken, weil es sie überall gab. Aber mit Frankl geht es dann weg hin zur Resilienz, zur Stärke, also das Stärken der Stärken, die wir alle haben. Und das finde ich also so einen spannenden Ansatz. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, wir haben das also in der jüdisch-christlichen europäischen Tradition sehr, sehr stark, und ich setze es jetzt nochmal ganz bewusst vom Dualismus ab. Der Dualismus geht ja davon aus, dass die Mächte gut und böse gleich stark sind. Und dass wir daher überhaupt nicht sicher sein können, auf welche Seite verschlägt es uns. Man hat das dann durch verschiedene Denkkategorien versucht, fürs eigene Leben einzuordnen. Das war dann die asketische Richtung, die ja dem Judentum vollkommen fremd ist, die frei gewählte Armut oder überhaupt das Betteln, dass das Judentum ja sehr, 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 sehr negativ sieht. Und während dann in dem griechischen Dualismus dieses sich Abkehren von allem weltlichen Verzicht auf alles Mögliche eine sehr, sehr starke Tradition geworden ist. Und im Christentum aber immer diese Überzeugung da war, es gibt das absolut Gute, und die Entscheidung zum Bösen ist eine frei wählbare. Aber es gibt natürlich auch böse Entwicklungen, die wir uns überhaupt nicht erklären können. Also diese große Theodizee-Frage, die Leibniz zum Höhepunkt der Aufklärung erstmals aufgebracht hat, warum lässt ein guter Gott Menschen leiden? Das ist eine Frage, die im Letzten nicht beantwortbar ist. Man kann an diesem harten Kern, kann man schon an verschiedenen Stellen Nagen und Ecken herausschlagen, wenn man noch einiges machen, aber im Kern ist die Frage nicht beantwortbar. Romano Guardini hat ja am Totenbett noch gesagt, natürlich muss ich mich als braver Katholik jetzt dann befragen lassen, wie mein Leben war, aber eine Rückfrage habe ich sehr wohl, nämlich die Rückfrage nach dem Leid. Also das muss man schon beantworten, weil das ist wirklich eine Lücke im theologischen Denken. Faszinierend finde ich jüngere Erkenntnisse. Ich habe hier nur zwei Beispiele, den Joachim Bauer mit dem empathischen Gen. Und was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, Rutger Bregmann, im Grunde gut. Zwei sehr faszinierende Bücher. Der Joachim Bauer ist ja schon länger hier im Geschäft. Er hat zuerst eine These aufgestellt, die mittlerweile auch an mehreren anderen Orten untermauert wurde. Und zwar, dass er sagt, klassisch haben wir ja gelernt, nach dem Darwinismus, auch den Sozialdarwinismus, dieses Survival of the Fittest. Das ist das Überleben der, jetzt die Frage, wie übersetzt man Fittest richtig, sind es die Stärksten, sind es die sich am besten darauf einstellen, wie auch immer. Hängen geblieben ist bei uns, der ordentlich reinhaut, der wird am Schluss gewinnen. Und davon war ja die europäische Geschichte Jahrtausende lang absolut gekennzeichnet, gezeichnet, sehr tragisch gezeichnet, bis man mit den unglaublichen leidvollen Erfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann zu der Erkenntnis gekommen ist, wir müssen es auf einer ganz anderen Ebene versuchen. Ansatzpunkte gab es ja schon früher, es gab ja paneuropäische Bewegung bereits vor dem Ersten Weltkrieg, nicht auszudenken, was für Heil das gebracht hätte, wäre das damals schon gelungen, aber es war nun mal nicht so. Und Bauer sagt jetzt, die Erfolgsgeschichte des Menschen in der Evolution hängt damit zusammen, dass er ein empathisches Wesen ist. Das heißt, sich einfühlen kann, dass er sich um die Schwachen kümmert und dass der Schwache sogar die Möglichkeit hat, sich biologisch zu vermehren. Das widerspricht ja, sage ich mal, auf den ersten Blick einem Darwinismus radikal. Bauer sagt, wir haben durch das empathische Gen, durch das soziale Gen, durch die Fähigkeit, uns auf andere einzustellen, solidarisch unterwegs zu sein, auf die Schwachen zu schauen, haben wir einen gewaltigen Vorteil. Unser Genpool wird reicher. Er beweist das mit einer ganzen Reihe von hirnphysiologischen Untersuchungen. Was löst das in uns aus? Mit Menschen solidarisch unterwegs zu sein, das stiftet Sinn. Es gibt tatsächlich messbare Ausschüttungen von Glückshormonen und sehr, sehr viele Dinge, also in einer sehr, sehr großen Breite. Ich habe vor kurzem, wir sammeln ja bei uns in der Caritas so diese Erfolgsgeschichten. Wir wollen ja nicht irgendwie ein graues Bild heulen und jammern in der Gesellschaft sein. Vor kurzem sagt ein junger Mann in einer Wärmestube, seit ich hierher komme, denke ich nicht mehr an Selbstmord. Ich finde das also eine faszinierende Verdichtung und umgekehrt, also weil er plötzlich mitbekommt, ich bin eingebettet, und das Umgekehrte haben wir von jemandem, der in einer Lebensmittelausgabe im 23. Bezirk mitgeholfen hat, der gesagt hat, bevor ich als Ehrenamtlicher begonnen habe, hier Lebensmittel auszugeben, habe ich bereits konkret meinen Selbstmord geplant gehabt. Das heißt, zu erleben, mein Leben macht einen Sinn, ich bin solidarisch mit anderen unterwegs. Natürlich auch bei der Lebensmittelausgabe war bei dem jungen Mann auch der Punkt, dass er sagt, erst da sehe ich, wie viele es gibt, denen es um so viel schlechter geht als mir und die trotzdem gut gelaunt und fröhlich sind. Dass das einfach einen ganz, ganz großen Vorteil für das Leben bringt. In eine ähnliche Kerbe schlägt Bregmann ein, ich glaube, als Historiker, der durch die Geschichte der Menschheit nachweist, dass der Mensch im Grunde, und zwar vom Wesen her, wesenhaft gut ist. Er zerlegt eine ganze Reihe von diesen historischen Studien, diese grauslichen psychologischen Studien aus den 60er, 70er Jahren, wo man so Menschenversuche gemacht hat und Menschen in ganz besondere Situationen gebracht hat, um die Grausamkeit von Menschen freizulegen. Ein bisschen auch eine Folge der Erkenntnis von Hannah Arendt über die Banalität des Bösen, wo man sich zuerst gedacht hat, naja, Hitler und Konsorten, die waren halt absolute Bestien, und Hannah Arendt dann bei der Aufarbeitung diverser Nazi-Prozesse die Entdeckung gemacht hat, das sind eigentlich für sie ganz normale, unter Anführungszeichen, Leute. Offensichtlich gibt es Begleitumstände im Leben, die dazu führen, dass aus dem einen ein Verbrecher und aus dem anderen ein Heiliger wird. Im Grunde gut ist auch deswegen so faszinierend, weil diese Studien, die man damals gemacht hat, auch entlarvt werden, weil man hier mit einem ganz speziellen Blick hineingegangen ist. Das heißt, man hat, also eine dieser Studien, die er sehr, sehr lange ausbreitet, ist das mit dem Elektroschock. Also man spricht Leute auf der Straße an und sagt, wären sie bereit, bei einem Versuch mitzumachen, sie müssen auf einen Knopf drücken und jemand, den sie sehen, der bekommt einen elektrischen Schlag. Sie können jederzeit aufhören, wie auch immer, wir wollen einfach schauen, wie reagiert man da. Und die Menschen drücken also auf den Knopf und dann übt der Untersuchungsleiter, der Leiter dieses Experiments, immer mehr Druck aus. Und es gibt Menschen, die hier bis zu einem Punkt gehen, wo das Opfer dann bewusstlos wird. Also die Stromstärke wird immer weiter erhöht. Und Breckmann zeigt danach, dass man auf der einen Seite von der Studie her, von vornherein dort hineingegangen ist und gesagt hat, das wird funktionieren, wenn man ordentlichen Druck ausübt. Man hat alle Kritischen rausgeschmissen. Man hat für die Enduntersuchung dann nur jene genommen, die wirklich bis zum Ende gegangen sind. Und selbst deren kritische Aussagen, dass sie gesagt haben, ich habe von vornherein gewusst, das ist alles nur ein Fake, das stimmt ja nicht. Oder die Leute, die machen nur mit, die tun nur so und so weiter. Also lauter solche Aussagen, die hat man allesamt ausgeschieden. Und er zeigt hier, dass wir sehr oft einfach auf die Welt zugehen, auf den Mensch zugehen, weil wir gelernt haben, die Katastrophe zu lieben. Das ist natürlich ganz stark durch die Nachrichten getrieben. Also Breckmann empfiehlt sogar keine Nachrichten zu schauen oder zumindest sich von Social Media fernzuhalten, weil wir ja wissen, dass eine ganz kleine Anzahl von Menschen, die dort das nutzt, eine exorbitant große Anzahl von Postings macht. Also es ist weniger als ein Promille der Menschen, die da drinnen posten, sind für 50% aller negativen Meldungen zuständig. Und wenn Sie das manchmal schauen, gibt es ja Leute, wenn man so, ich weiß nicht, ob Sie auf Twitter sind oder so, Sie schauen sich da irgendwas an von jemandem, der total schimpft. Also ich habe da nur mehr wenige, weil ich die bei mir immer sofort blocke. Aber da sind dann oft Leute, der hat 20 Follower, aber 11.000 Meldungen geschrieben. Ja, das heißt, eine unglaubliche Breitenwirkung. Und Breitmann sagt, im Grunde ist der Mensch gut, im Grunde sind wir empathisch, sind wir sozial und wir kommen dadurch auch weiter. Und wir sollen uns nicht beirren lassen von den Bad News, die sich halt einfach deutlich besser verkaufen, wie wir das alle wissen. Wie kommen wir aus diesem Chaos heraus oder was sind so Ansatzpunkte für den Schritt aus der Katastrophe? Ganz zentral ist, das zu suchen, woraus uns Hoffnung erwächst. Ich meine mit Hoffnung jetzt nicht die gute Prognose. Sehr viel von dem, was da jetzt gekommen ist, ob das jetzt Frankl war, ob das Joachim Bauer war, ob das Rutger Breckmann ist, das ist so quasi die gute Prognose. Also wenn Sie gestern Wetterbericht geschaut haben und vorgestern Wetterbericht geschaut haben, wird es Ihnen wahrscheinlich gestern eine Spur besser gegangen sein als vorgestern. Also der Regen war schon wichtig, aber 50 Liter am Quadratmeter hätte es nicht sein müssen, noch wenn man dann draußen war. Aber das ist Prognose. Hoffnung meint eine Grundverfasstheit, eine Ebene des Vertrauens, dass ich ausgehe, es wird alles gut. Selbst wenn die Prognose ganz, ganz schlecht ist. Das ist, denke ich, der zentrale Resilienzanker für den Menschen. Den kann ich auf verschiedenen Ebenen kultivieren. Das kann ich jetzt mit Erkenntnissen der Natur machen, wie die Hildegard von Bingen, die gesagt hat, diese Schöpfung ist so grandios und wunderbar. Sie hat das ja medizinisch und mit der Schönheit der Schöpfung, mit einer Pflanzenlehre, mit sehr vielen Details hat sie das ja ausgeführt. Wie wunderbar muss das sein, was da dahinter ist? Oder man kann es auch mystisch sehen mit der Hildegard von Bingen, die gesagt hat, das ist eben nicht das, das Sein, was dahinter ist, sondern dahinter ist ein absolut gutes, ein liebendes Wesen. Es geht aber auch auf dem, was unser Dasein transzendiert. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt der menschlichen Befindlichkeit. Es macht uns als Menschen fundamental aus, dass wir unser Dasein transzendieren, also überschreiten können. Was meine ich damit? Arnold Gehlen hat festgestellt bei seinen Versuchen mit Tieren, dass ein Tier umweltgebunden ist und der Mensch umweltfrei ist. Also wir befinden uns gerade in der Fastenzeit. Wenn Sie einen Dackel haben und Sie geben ihm am Aschermittwoch eine Wurst, wäre sie fressen. Genauso wie am Karfreitag und am Ostersonntag. Der macht da keinen Unterschied. Der Dackel wird in aller Regel nicht sagen, ich bin schon so gut katholisch sozialisiert, darf sogar manchmal in die Kirche mit, dass ich am Karfreitag verzichte. Als Menschen können wir das. Wir können bei allen existenziellen Anforderungen unseres Lebens, also alles, was biologisch gefordert ist, können wir mit dem Blick auf ein höheres Gut, wie auch immer das gestaltet ist, kann ich sagen, ich mache das nicht, ich reagiere hier anders. Ich kann in der Fastenzeit sagen, ich faste, ich kann sagen, ich trinke keinen Alkohol, ich kann aber bei allen anderen Dingen, die mir auch begegnen, ich habe da als Beispiel genannt Musik, Natur, Wissenschaft, ich kann hinausgehen in die Natur und für mich wird die Natur nicht nur ein Lebensraum, nicht nur eine Umwelt sein, wo wir als Menschen das wahrnehmen, was für uns existenziell notwendig ist, da kommt ein Bär oder da bricht ein Ast ab, sondern wir können sehr viel hinter die Natur blicken. Das heißt, gerade in der Natur transzendieren wir unser Dasein. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass bei diesen religionssoziologischen Studien, wo können die Menschen am besten beten, für Österreich ist es die Natur. Da gibt es ja dieses Bonmot, wir sind ja da als Österreicherinnen und Österreicher so in diesem Spannungsfeld, dass wir auf der einen Seite noch sehr traditionalistisch sind, also wir gehen da zu den Schotten und die sind ja nicht gerade seit vorgestern da, ich glaube im 13. Jahrhundert oder haben die da begonnen, das zu bauen. Wir nennen sie doch immer Schotten, obwohl wir inzwischen wissen, das sind iroschottische Mönche gewesen, aber für uns ist das alles da links oben in Europa, das gehört eh nicht ganz dazu. Das heißt, wir sind sehr traditionsverbunden, auf der anderen Seite wissen wir, dass mehr Menschen zum Beten in den Wald gehen als in die Kirche. Aber wenn es ans Sterben geht, also wenn es ans Eingemachte geht, gehen wir dann doch lieber zum Pfarrer als zum Förster. Vielleicht von der, ja, weiß nicht, wie der Förster Begräbnisse macht. Oder es ist die Musik, also Sie gehen vielleicht am Karfreitag oder Karwoche und hören sich die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz an und sie erheben sich mit dieser Musik oder auch mit, es kann auch banalere Musik sein. Es geht uns letztlich, und das ist das, was wir eigentlich suchen, was unserem Leben ganz wesentlich Sinn und Hoffnung gibt, ist dieses Tremendum et Faszinosum. Also das, was uns erschüttert und fasziniert. Das ist übrigens eine alte Definition gelungener Liturgie gewesen. Jetzt werden Sie sich denken, die Theologen früher waren auch sehr fromm, aber möglicherweise nicht bei unserem Pfarrer in der Messe. Da gibt es wenig Tremendierendes und Faszinierendes. Aber grundsätzlich ist es das, was wir suchen, das, was für unser Leben bleibt und das unser Leben auch maßgeblich positiv beeinflusst. Wenn Sie überlegen, was sind so die Dinge, die Sie weitergebracht haben, dann sind das einfach die Sachen, die an unsere Existenz gehen. Das geht bis in die Nachrichten. Ich habe am Anfang gesagt Ukraine, ich habe genannt Südsudan. Ich weiß nicht, was das bei Ihnen auslöst, aber Ukraine geht Ihnen vermutlich näher als Südsudan. Objektiv weiß ich nicht, ob man das vergleichen kann. Aber wenn etwas unsere Existenz betrifft, wenn wir zu einem Unfall kommen Und wir sehen dort einen Menschen liegen, der verunfallt ist, dann betrifft es unglaublich, weil das hätten wir auch sein können. Wenn wir 3 Minuten früher dort gewesen sind, das hätten wir auch sein können. Das betrifft uns viel mehr, als wenn wir uns am Freitag am Abend die 1400. Folge von Tatort anschauen. Vielleicht schauen Sie es eh auch nicht mehr, weil Sie sagen, das ist mir zu abartig. Das betrifft uns überhaupt nicht, weil dort der Tod eine Episode ist. Bis zu kuriosen Filmen, ich habe letztens so einen netten französischen Film gesehen, wo jemand ermordet wird und das wird unglaublich charmant aufgelöst. Also verschiedene Frauen streiten sich dann um den Mord, weil eine erfolglose Schauspielerin verhaftet wird. Sie war es aber nicht, aber sie sagt, sie war es und setzt sich dann bei Gericht damit zu Wehr, dass sie sagt, dass sie hat mich bedrängt und wie auch immer und sieht das als Frauenrecht. Der Tod dieses Filmschaffenden spielt da nur eine Nebenrolle und man geht mit einem Schmunzeln aus dem Kino hinaus und ich denke mir, na, es ist ja hochinteressant, es ist ein Mensch gestorben. Aber dadurch, dass der Mensch vollkommen beziehungslos nur in seiner Abartigkeit dargestellt wird, geht uns das überhaupt nicht nahe. Das heißt, wir suchen diese existenzielle Betroffenheit und die finden wir an verschiedenen Orten und hoffentlich und am stärksten in, ich habe jetzt hier geschrieben, menschlichen Beziehungen, genau genommen sind es personale Begegnungen, wie das in der personaltheologischen Philosophie heißt. Was ist eine personale Begegnung? Wir sind ja imstande, verschiedenen Dingen zu begegnen. Ich steige heute in den Zweier ein und ich bin froh, dass der die Straßenbahn da fährt durch den Verkehr, dass der das ordentlich macht. Es wäre natürlich nett gewesen, wenn der Grüß Gott sagt oder Guten Morgen, das kann er gar nicht, weil er sitzt mittlerweile hinter einer Plexiglasscheibe, das war früher anders. Es ist überhaupt keine personale Begegnung möglich und Sie werden sagen, auch nicht nötig. Also mir ist lieber, der schaut vorn durch die Scheibe, als er dreht sich zu den Fahrgästen, macht einen Witz, führt ein Zauberstück vor oder begrüßt alle Leute recht nett. Das heißt, dieser Mensch ist in seiner Funktionalität da. Dennoch ist es auch so, dass Menschen, die als Funktion da sind, als Person wahrgenommen werden wollen. Wenn sie nur als Funktion wahrgenommen werden, das ist vernichtend für unser Leben. Wir wollen als Person wahrgenommen werden. So gibt es ganz unterschiedliche Formen personaler Begegnung. Die nächste Stufe wäre die Kassiererin im Billa. Da geht es mir deutlich besser, wenn ich Guten Morgen sage. Und auch die Billa-Kassiererin sagt in der Befragung, wie es ihr geht, sagt, naja, die Kunden, die sagen, wünschen Ihnen auch einen schönen Tag, die sind ja deutlich lieber, als die da anfressen, sie überhaupt nicht bemerken. Die höchste Form personaler Beziehung ist das liebende Gegenüber. Und da transzendieren wir uns wieder. Das ist eine Form der menschlichen Begegnung, wo wir uns in das Gegenüber versetzen. Das ist die Fähigkeit, die der Mensch hat im Gegensatz zu anderen Lebewesen. Also jetzt, wenn Sie von einem Bären angefallen werden, der wird nicht beginnen, personaldialogisch mit Ihnen in den Dialog zu treten. Und Sie denken, das ist natürlich tragisch für Sie jetzt, und ja, wenn ich das jetzt leben lasse, können wir irgendwie ins Geschäft kommen, Sie kaufen mal ein Kotelett und ich lasse Sie dafür überleben, weil das ist ja für Sie auch unangenehm und Sie haben Kinder. Das wird der nicht machen. Der Bär ist nicht imstande, er ist aufgrund seiner Umweltgebundenheit, er sieht mich als Futter und er wird mich daher in aller Regel verzehren. Das machen wir als Menschen nicht, auch wenn es die philosophische Überzeugung Homo homini lupus, also der Mensch ist für den Menschen ein Wolf, gegeben hat. Die Erfahrung zeigt doch, dass das zum Glück nicht so ist. Und wenn wir es schaffen, einem Menschen liebend zu begegnen, beginnen die Liebenden gegenseitig vom jeweils anderen her zu denken, das heißt Entscheidungen zu fällen, wie sind sie denn optimal für das Gegenüber. Das ist die höchste Form von Selbstüberschreitung und in der christlichen Tradition, sagen wir mal, als zentralen Wesenszug des Christlichen haben wir ja, dass das absolut höchste Sein auch ins Dasein getreten ist. Das heißt, in der Menschwerdung Gottes, in der christlichen Überzeugung, ist das Sein, das hinter unserem Dasein steht, hat eine Daseinsform angenommen. Und das bedeutet, dass wir daher die höchste Form der des Zugangs zum Göttlichen haben. Das ist sehr tragisch für eine Religionsgründung, weil erstmals brauche ich dafür weder ein Kultpersonal noch einen Kultort. Das gab es bis dahin nicht. Also bis zur Entstehung des Christentums hat man einen Tempel gebraucht. In der frühen Kirche heißt es, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, oder die Gemeinde, die Urgemeinde in Jerusalem, verstand sich als lebendiger Tempel, wie das genannt wurde. Es war vollkommen wurscht, wo man sich getroffen hat. Es ist um die Gruppe von Menschen gegangen. Und jeder einzelne Gläubige kann direkt mit dem Göttlichen in Beziehung treten. Während in der Antike, im alten Orient es so war, dass man mit seiner Opfergabe zum Tempel gegangen ist, also man war profanum, also profan, man war vor dem Tempel, ist aus dem Profanen hinausgetreten, aber nur in den Vorhof des Tempels, hat dort an den Kultdiener sein Opferstück, Tier oder was auch immer übergeben. Der hat das an den Priester übergeben und der Priester hat stellvertretend für den Menschen das Opfer vollzogen. Das ist dann nicht mehr notwendig. Man hat dann zwar eine Struktur geschaffen, dass es doch wieder notwendig ist, aber grundsätzlich ist der Wesenszug des Christlichen, dass der Mensch mit dem Sein, mit dem göttlichen Sein unmittelbar und direkt in Kontakt treten kann. Also auch eine Form personaler Beziehung. Also es ist dem Sein nicht wurscht, was mit mir ist. Deswegen haben wir ja auch im Glaubensbekenntnis diesen Aspekt von hinabgestiegen in das Reich des Todes. Also ein faszinierender Aspekt. Ist Gott tot? Am Karfreitag war so eine spontane Frage in der Theologie, die sich lange durchgezogen hat. Aber was ist denn in dieser Zeit, wo Gott tot ist? Wahrscheinlich eine sehr, sehr menschliche Frage. Aber das heißt, wenn wir an den tiefsten Punkt unserer Existenz kommen, gibt es daher im Christlichen die Antwort, auch das göttliche Sein war schon dort, in der vollen Katastrophe. Zweiter Aspekt. Die Mystik geht von so etwas aus wie dem Talent zum Schicksal. Also Glück ist in der Mystik nicht das, was Glück für uns ist. Für uns ist Glück, heute ist Mittwoch, heute ist Lottoziehung, morgen sind Sie vielleicht schon glücklich. Ja? Wenn Sie nicht gespielt haben, ohnehin, dann haben Sie Geld gespart. Wenn Sie gewonnen haben, sind Sie möglicherweise glücklich. Das ist nach der Mystik ein trügerisches Glück. Denn das Glück kommt nicht von außen, sondern das Glück kommt von meinem Zugang zum Schicksal, also Talent zum Schicksal. Und das kann man fördern, das kann man kultivieren und das stärkt den Sinn und letztlich die Hoffnung. Wieder Viktor Frankl, es ist ja tatsächlich das Interessante, weil man ihm ja dann später immer wieder vorgeworfen hat, naja, es gibt ja grausame Schicksale. Er konnte ja immer darauf verweisen, mir braucht sie das nicht zu erzählen. Also bei mir ist wirklich mein Leben an einem seidenen Faden gehangen und er versucht dann herauszuarbeiten, wo überall Sinn drinnen stecken kann. Und er sagt, im Letzten ist sogar der Tod sinnvoll, ist vielleicht ein unangenehmer, aber möglicherweise für unser Leben auch sehr befreiender Gedanke, nämlich wir wissen, dass der Moment, der jetzt da ist und jetzt schon wieder vorbei ist, der letzte war, der so da war, wie er da ist. Jeder einzelne Moment, jede Minute bringt uns näher an den Tod und macht damit diese Minute einzigartig. Das ist also eine interessante Spannung durch die vielfältigen Ablenkungen, die wir haben. Wir amüsieren uns zu Tode, hat Neil Postman schon in den 70er Jahren gesagt, dass wir in dieser interessanten Spannung leben, dass wir auf der einen Seite die Zeitspanne unseres Lebens immer weiter vergrößern wollen und auf der anderen Seite die kleinen Zeiteinheiten totschlagen wollen. Also wir setzen uns am Samstag am Abend und schauen uns, ich weiß nicht, die Schlagernacht am Wörthersee an, bis wir vor dem Fernseher einschlafen oder vielleicht sagen Sie, nein, bei der Musik kann ich nicht schlafen. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich auch einzigartig und einmalig. Es ist tatsächlich das letzte Mal, dass Sie diese Schlagernacht am Wörthersee sehen. Genau genommen verlangt jede Minute, wie gehe ich denn mit dieser Einzigartigkeit um? Das schaffen wir natürlich nicht, also einige wenige Menschen haben das geschafft. Aber Lebenszeit mit Sinn erfüllen und zwar wirklich bis zum letzten Moment, also etwa im Bildungsaspekt. Bildung die Entwicklung des Menschen ist tatsächlich erst abgeschlossen, wenn wir unseren letzten Atemzug tun, obwohl das manchmal natürlich eine ganze Reihe von Herausforderungen uns stellt. Also wenn ich in einer unserer Senioreneinrichtungen bin und wir haben ja kein klassisches Altersheim in der Caritas, wo Menschen halt mit Dackel oder mit Papagei einziehen und dann frühstückt man und dann verbringt man den Tag im Prater oder mit den Enkeln oder sonst irgendwie so. Wir haben ja Pflegeeinrichtungen, wo das Durchschnittsalter unserer Einrichtungen 90 Jahre ist. Also jetzt, wenn ich sage, was ist die durchschnittliche Bewohnerin, wenn ich einen unserer Hausleiter frage, der kann das in einem Satz zusammenfassen. Meine durchschnittliche Bewohnerin ist tatsächlich eine Bewohnerin, also 90% sind Frauen, die leben halt gesünder, ja, deswegen werden sie älter. Also im Durchschnitt ist sie weiblich, 90 Jahre alt, ist zu 80% demenziell erkrankt, hat die Pflegestufe 5, das sind mehr als 100 Stunden Pflege pro Monat, und hat 7 Diagnosen, von denen 5 tödlich sind. 5 tödlich sind. Ja. Was heißt das für die letzte Phase? Der große Traum des Österreichers ist ja, mit einem Herzinfarkt vom Heilungsbankerl zu fallen. Das ist für die Angehörigen unangenehm, für einen selber möglicherweise weniger. Aber was heißt das an Sinnfindung? Und Frankl sagt, in jedem Moment des Lebens Sinn zu finden, sie hinterfragt übrigens demenzielle Erkrankung viel, viel stärker uns, als die das miterleben, als die selbst Betroffenen. Ein demenziell erkrankter Mensch, der gut behandelt wird, hat ein gutes Leben. Also ich war vor kurzem in einer, also war für mich so ein ganz berührendes Erlebnis in St. Bernadette, das ist eine Einrichtung in Treppenfurt. Und ich komme dorthin in eine Station, wo ausschließlich demenziell schwer erkrankte Personen gelebt haben, und eine alte Frau liegt dort am Boden, hat nur einen Polster und hat einen Teddybären, also war schwer zu erkennen, weil wirklich uralt. Und ich sage, das sollte ja nicht sein. Und die Stationsleitung sagt, das ist eines unserer faszinierendsten und schönsten Beispiele von Demenz. Diese Frau hat mit 7 Jahren ihre Mutter verloren. Sie glaubt jetzt, dass sie 5 ist, und da ist sie immer bei der Mama in der Küche am Boden gelegen. Das heißt, die Mama war da, der Teddybär war da. Sie lässt sich nicht zudecken, weil das hat sie als 5-Jährige auch nicht machen lassen. Hier ist es warm. Es geht dieser Frau, die ihr Leben lang unter dem frühen Tod der Mutter gelitten hat, mit 92 Jahren besser als die letzten 85 Jahre. Also eine unglaublich berührende Geschichte. Es ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen eine ideale Geschichte, es ist eine tatsächlich erlebte Sache. Aber die zeigt einfach, für uns ist das natürlich brutal. Da ist der Mensch, wird plötzlich ganz anders, den ich immer so gekannt habe. Also fast alle haben wir damit, oder vielfach haben wir damit zu tun, das ist erschütternd. Da ist ein Mensch, der von seiner Persönlichkeit bei sich immer gut war und plötzlich aggressiv wird. Und das hinterfragt unser Leben ganz massiv. Es hinterfragt auch unser Leben, wie gehen wir mit Menschen um, die in vermeintlich nicht mehr sehr sinnvollen Lebenssituationen sich auch befinden. Und das ist tatsächlich für mich auch ein Aspekt von Größe, von Hoffnung, von Sinn, den wir da erleben können. Somit denke ich, dass wir die freie Entscheidung haben, auf diesen Übersinn, wie auch immer wir den für uns definieren. Ich glaube, wir haben da natürlich die Problematik der Bilder. Wir haben die Problematik des 5. Evangeliums, wenn ich hier in die Schottenkirche gehe, die ja wie viele Kirchen in Wien, sage ich mal, kulturell gut überladen ist, oder wenn ich überhaupt jetzt in eine total barockisierte gehe wie Krems, sagen ja viele Menschen, da habe ich den Zugang nicht mehr. Vor 300 Jahren, vor 200 Jahren war das für die Menschen tatsächlich ein 5. Evangelium. Wie finden wir dieses 5. Evangelium in unserem Leben? Wie finden wir die Antworten auf unsere Sinnfragen, auf unsere Hoffnungsebene, wenn die gängigen Worte, wenn die gängigen Denkmuster nicht mehr funktionieren? Ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe auch der Theologie des 20. Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts. Also diesen Übersinn zu suchen, das ist eine reine Denkmöglichkeit. Aber ich glaube, dass darin eine unglaublich schöpferische Wirksamkeit liegt, in den Dingen, den dahinterliegenden Sinn zu sehen, und zwar bis zum Leid. Wobei wir, wenn wir in einer Leitsituation sind, natürlich nicht heraustreten können, weil es uns existenziell betrifft. Aber wenn wir zurückschauen, sind die Dinge, die uns wachsen haben lassen in unserem Leben, sehr, sehr häufig die Leitsituationen gewesen. Somit denke ich, dass wir, was das Christentum betrifft, uns in der Zeit der Selbsttranszendenz des Christentums befinden. Ein Zitat von Tomáš Halík, dem berühmten tschechischen Theologen, der damit sagt, erstmals in der Menschheitsgeschichte befinden wir uns in einem Zeitpunkt, sage ich was zu dem Bild, wo wir uns in einer fundamentalen, geschichtsträchtigen Wende wiederum befinden, die bedeutet, dass die großen kirchenpolitischen Entscheidungen, die konstantinische Wende, also das Christentum wird Staatsreligion, das heißt staatstragende Religion und Staatsreligion, oder die josephinische Ära, das Christentum, der Katholizismus wird eine Stütze des Staates, quasi eine Verwaltungseinheit des Staates, die Pfarrämter, also allein die Bezeichnung, also ein Amt oder die Matrikenführung sind da noch so Beispiele dafür. Wir befinden uns in dem, was ich hier als Globalisierung 2.0 bezeichne. Was ist damit gemeint? Die Globalisierung ist, wir haben gewarnt, ob wir wollen oder nicht, das kommt aus China, die Elektronik vielleicht aus Taiwan, der Beamer, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch irgendwo aus dem fernen Osten. Da sind irgendwelche Platinen drinnen, die mit Kobalt aus dem Kongo gebaut wurden und so weiter. In der Kirche ist die Globalisierung ein jahrhundertealtes Thema, aber wir kommen inzwischen drauf, dass möglicherweise oder ziemlich sicher die europäische Kirche massiv abgewirtschaftet hat und vielleicht kommen jetzt die Jahrhunderte der afrikanischen oder der südamerikanischen Kirche. Ein sehr interessantes Sinnbild ist dieses mittlerweile schon fast 11 Jahre altes Bild. Papst Franziskus wäscht Gefangenen, Strafgefangenen die Füße. Das war, also hat sich damit ein massives kirchenrechtliches Problem eingehandelt. Ja, darf ja von der Liturgie her nur Klerikern die Füße waschen, und da war sogar eine Frau drunter. Das war für manche dann tatsächlich eine Weltuntergangsstimme, die er da hineingebracht hat. Und schließlich, damit komme ich zur letzten Folie, gibt es für uns im Christlichen so diesen Zugang, dass dieses tiefe Vertrauen, dass der Logos, der höchste Geist, menschliche Lebensform angenommen hat, Kairo Logos Sarx Egeneto, das heißt, dieses Zusammentreffen des absoluten Seins mit unserem menschlichen Dasein, das ist so ein österlicher Ausblick. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Danke.
Vielen Dank. Erstens einmal, weil Sie immer so viel Humor hineinbringen und dadurch immer alles für uns ein bisschen leichter machen, in einer Zeit, die wirklich für viele als sehr schwer erlebt wird. Aber Sie haben uns das mitgegeben, die Hoffnung, eben als Ebene des Vertrauens, dass alles gut wird. Und ich denke, das ist ein unendliches Beispiel dafür, dass man von der Hoffnung lebt. Ich habe eine alte Tante, die hat immer gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich denke, das ist wirklich das. Sie haben uns einen tollen Überblick gegeben. Vielen Dank. Und ja, die Auferstehung. Das erleben wir. Danke.
Danke.
Ja. Und jetzt noch Fragen. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite?
Ich habe Sie niedergeredet.
Keine Frage.
Ja, bitte.
Bitte.
Wenn ich an die Krisen und Katastrophen in unseren Kreisen denke, dann löst das bei mir nicht die Frage nach nach Gott oder nach dem Leid aus, weil ich denke, wir werden eigentlich verschont, verglichen mit anderen Kontinenten, von nicht planbarem Leid. Wir machen das selbst. Also das, was wir haben und erleben, ganz besonders in Europa, kommt mir vor wie von uns selbst gemacht. Als würde der Mensch mit all seinen schlechten Eigenschaften, der Gier, der Sucht nach Macht und der gewalttätige Mensch, das alles verursachen. Was wir jetzt haben, was vielleicht nicht so schlimm ist wie vor vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden, aber Leid sozusagen von oben, wie es in der Bibel kommt, mit Heuschrecken und Untergang, das haben wir ja gar nicht.
Also global stimmt das, individuell möglicherweise nicht. Ja, natürlich geht es uns grundsätzlich sehr gut. Wir jammern unglaublich viel. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass wir gerade in Wien ja eine unglaubliche Fülle von Vokabeln dafür haben. Matschkern, sudern, maulen, jammern, klagen und so weiter. Das ist sehr, sehr faszinierend. Wir reden sehr viel schlechter. Und global stimmt das natürlich, geht es uns unglaublich gut. Individuell kann es sehr wohl anders sein. Mit meiner Frau, wir sind jetzt vor kurzem bei einem gut befreundeten Ehepaar gesessen, wo der einzige Sohn Alkoholiker geworden ist. Ja, also beste Voraussetzungen. Schule maturiert, viele Möglichkeiten gehabt und hat irgendwann zu trinken angefangen. Und das ist der gesamte Lebenstraum, wenn das einzige Kind, also wenn man sich überlegt, wie wird das weitergehen? Ja, wir wollten ihm das Haus überschreiben und all. Also es ist eine unglaubliche Katastrophe. Und da kann ich letztlich nur, also wie soll ich sagen, die sind jetzt nicht gläubig, aber es ist für mich so ein Karfreitagsmoment gewesen, da kann man nur das Leid aushalten. Aber natürlich haben Sie recht, wir müssen beim Leid auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, also es ist, wenn ein Kind erschossen wird in einem Slum oder als Säugling stirbt in Bangladesch, ist das natürlich eine Katastrophe, die so nicht in Worte zu fassen ist. Und auch vom Gesamten her natürlich. Ja, vom Gesamten her ist bei uns trotz allem sehr viel gut aufgehoben. Ja.
Bitte.
Darf ich auf diese Frage die Antwort geben? Ja. Leid ist nicht ergründbar. Weder in Theologie noch in der Philosophie. Leid ist nicht ergründbar und nicht definierbar. Das müssen wir annehmen. Und wir müssen annehmen, dass es auch noch eine Gnade gibt. Und dass wir und in dieser Gnade leben oder leben sollten. Denn wir haben einen, der da oben ist, in Jesus Christus. Und wenn wir diesen fleischgewordenen Gott, den lebenden Gott, als unser Ziel ansehen, dann haben wir eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass wir in der letzten Augenblick eine Gnade haben. Eine Gnade der Verzeihung und eine Gnade der Liebe.
Stimmt gut, es ist schön, wenn jemand diesen Glauben hat. Die Frage stellt sich immer, wie gehe ich mit Menschen um, die das nicht so haben? Also wie schaffen wir das, diese Gnadenerfahrung, die ich für ganz, ganz wichtig, ganz fundamental halte, so zu in das Profane so zu übersetzen, dass es nicht von oben herab kommt. Also, und da glaube ich, natürlich gibt es jetzt keine Antwort aufs Leid, aber ein Versuch einer Antwort ist das Mitgehen im Leid. Das heißt, Menschen im Leid nicht allein zu lassen. Bischof Wanke hat mal gesagt, einem Menschen zu sagen, du gehörst dazu, ist eine Grundsehnsucht von uns Menschen. Ja.
Für mich ist wahnsinnig schwer, wir leben hier unter unglaublich guten Verhältnissen. Wir sind in eine gute Gegend geboren, wir sind weiß und nicht schwarz, wir können lernen, wir können was immer. Das ist doch irgendwie wahnsinnig ungerecht.
Ja.
Und wie gehen wir damit um? Oder kann man damit überhaupt umgehen?
Also ich denke, umgehen können wir nur damit, indem wir solidarisch sind. Ja. Erklären können wir es nicht und es ist ungerecht. Keine Frage. Also Das ist eine Frage, die mich ganz oft beschäftigt. Ja. Also warum geht es mir so unglaublich gut? Warum habe ich drei wunderbare Kinder? Ja, richtig. In der Mystik kultiviert man es durch Dankbarkeit, durch Solidarität, also durch gelebte Solidarität, das sind zwei so ganz, ganz wesentliche, und durch Demut. Das heißt, sich bewusst zu machen, also das soll mich nicht überheblich machen. Also zu sagen, ja, das habe ich mir ja alles verdient. Ja, natürlich habe ich schon was dazu getan, ja, aber dass ich in eine Zeit hineingeboren bin mit all diesen Begleitumständen, ist alles, da sind wir wieder beim gnadenhaft geschenkt, aber die Frage stellt sich, warum wurde mir das geschenkt und nicht jemandem in Ruanda? Ja.
Bezüglich Leid, finde ich, ist es so, früher hat man das Leid und ein schweres Schicksal damit begründet, Gott prüft den Menschen. Man hat es sozusagen ausgelagert, damit wurde auch die Verantwortung derer, die das Leid verursacht haben, nicht direkt, aber indirekt, auch ausgelagert. Man hat sich sozusagen mit der Erklärung, das ist von Gott eine Prüfung, aus der Verantwortung gezogen. Und wenn die Dame vorher sagt, es geht uns unglaublich gut, dann denkt man, das ist ein von Gott gesandtes Schicksal und man ist sozusagen Gott dankbar. Man ist aber durch die Geschichtsforschung draufgekommen, den Blick ein bisschen zu realisieren, indem man sagt, dass die Frauen wählen dürfen, das verdanken wir auf Umwegen vielleicht auch, aber in erster Linie den Menschen, die ihren Kopf riskiert haben und protestiert haben und dafür eingetreten sind und Gott demonstriert haben, dass sie wählen gehen dürfen. Oder die Abschaffung der Todesstrafe. Ne? Dass zum Beispiel die guten Dinge auch von Menschen befördert wurden, mit Hilfe Gottes oder wie immer auch. Und so ist es auch mit dem Leid. Wenn ein Kind in Bangladesch stirbt, dann ist das nicht ein Schicksal, wo man sagt, ja, aber Mitleid und ich kann nichts machen, sondern Katastrophen, Elend, Leid ist man jetzt durch die Forschung draufgekommen, Menschen verursacht. Ne? Der Klimawandel ist ja eigentlich durch die wenigen Industriestaaten entstanden, die die Luft dermaßen verschlechtert haben, die Böden ausgeraubt haben. Ne? Die Konzerne verdienen daran, dass Urwälder geschlachtet werden. Also der Mensch macht auch das Unglück. Und man soll sich da nicht auf Gott ausreden, sondern überlegen, was kann ich da tun. Noch eine letzte Bemerkung. Sie haben gesagt, bei dem Zahnarzt haben Sie dieses Glücksgefühl erlebt, diese Geräte, die da ausgestellt sind, nicht von denen behandelt zu werden. Ich hatte genau dasselbe Gefühl im Josefinum, bevor es renoviert wurde. Und das war damals auch so die Sissi-Zeit. Ne? Und da habe ich gedacht, na, die Kaiserin Sissi hatte bekannterweise sehr schlechte Zähne und da konnte auch der beste Zahnarzt nicht helfen. Und sie hat die schlechten Zähne beim Lächeln immer mit dem Fächer verdeckt.
Yes.
Ja, also das Elend hat vor dem Kaiserhaus auch nicht.
Ich halte gemacht. Ja. Bitte.
Letztendlich ist alles gut.
Ja.
Es steht zwar schon drin, aber eigentlich haben wir nicht den Eindruck, dass alles gut ist.
Also die Frage war jetzt, letzten Endes wird alles gut, stimmt denn das überhaupt, weil es ist so viel schlecht? Also wäre spannend, hier jemanden herzuholen, der über Teilhard de Chardin spricht, diesen großen Theologen des 20. Jahrhunderts, der hier tatsächlich eine Querverbindung zwischen Naturwissenschaft und Theologie gemacht hat und eine Aufwärtsentwicklung. Ich meine, wir müssen ja dennoch sagen, rein rational, es ist unglaublich viel, sehr viel besser geworden. Aber wir leben dennoch unwidersprochen in der eschatologischen Spannung, wie die Theologie das nennt. Da hat es schon Ostern gegeben, aber das Heil ist noch nicht da. Es bleibt die Aufgabe für uns, möglichst viel von dem, was wir als gut erkannt haben, auch ins Gute umzusetzen. Aber wir werden nie fertig werden. Ich sehe, dass es nicht gut ist, als einen Auftrag für uns, etwas zu tun, damit die Welt besser wird, dass alle Menschen einen Anteil an einem guten und gerechten Leben haben. Aber es bleibt trotzdem ein Spalt des Bösen dazwischen.
Ja, aber es bleibt doch immer noch übrig, die